Ja, ihr Lieben, ich grüße euch nochmal ganz herzlich, auch von meiner Frau Britta. Es geht ihr wirklich sehr gut und der letzte Monat der vorgesehenen Genesung steht jetzt bevor. Ich soll schön grüßen und sie hofft, dass sie das nächste Mal wieder hier mit sein darf. Ich möchte euch begrüßen mit einem Wort aus dem zweiten Brief des Johannes. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. Amen. Ja, ihr Lieben, bei uns in Lübeck ist es so, dass wir Erntedank erst nächsten Sonntag feiern, aus organisatorischen Gründen. Ich weiß auch nicht warum, aber wurde so angesagt bei denen, die damit zu tun haben. Deswegen war ich im ersten Moment überrascht, als ich heute reinkam und dachte, oh, Erntedankfest. Wir selber sind sehr gesegnet worden in unserem Garten. Also wir haben Birnen noch und nöcher, Äpfel noch und nöcher. Also die Ernte ist groß, wunderbar ausgefallen. Wir sind sehr dankbar dafür. Ja, ihr habt das ja selber schon gehört. Bei vielen geht im Moment die Kraft so ein bisschen nach unten, der Level sinkt. Bei mir auch, am Freitag war ich schon fast verzweifelt, am Donnerstag war es, weil da hatte ich noch, es war inzwischen 16 Uhr, ich hatte noch einen Besuch bei meiner Mutter vor, ich hatte noch mit einmal gemerkt, oh, morgen ist geschlossen, du musst irgendwie noch was einkaufen. Dann hatten wir abends Gebetszeit. Und Gebetszeit ist für mich immer gesetzt als Zeit. Und ich habe gedacht, wie willst du das alles machen? Du bist jetzt schon kaputt. Und dann kam ein Anruf und dann sagte unser Gebetsleiter, du hör mal zu, wir sind heute Abend zu zweit. Wollen wir es nicht ausfallen lassen? Und ich konnte dann so mit einem erleichterten Herzen sagen, ja, dann sei es so. Ne? Und ich war sowas von dankbar. Und dadurch lief alles noch zurecht. Ja, die Kraft ist tatsächlich im Moment so ein bisschen im runtergehen, auch bei uns, aber das ist alles nicht schlimm. Ich kann euch mal sagen, wenn ich irgendwo zum Predigen gehe, dann stehe ich ganz normal unter Anfechtungen. Aber wenn ich merke, dass eine Predigt besonders wichtig ist, dann sind die Anfechtungen in der Potenz. Ja, dann wird es heftig und heftigst und der Feind versucht mit allen Möglichkeiten zu verhindern, das Wort Gottes unter die Menschen zu bringen. Und das habe ich diesmal auch heute auch so erfahren, aber im Laufe der Fahrt, ich habe ja in der Fahrt, man darf ja hier überall nur 30 fahren, wenn man hierher kommt, ganz selten, dass man mal ein bisschen aufdrehen kann. Ich habe da reichlich Zeit gehabt, noch zu beten und bin deswegen hier auch froh und gut angekommen. Und ich hatte vorhin, bevor der Gottesdienst losging und ich mich noch so ein bisschen gesammelt habe, hatte ich ja einen Eindruck von Gott, dass ich diese Predigt, die ich heute halten werde, in circa 2 Jahren nochmal halten werde, hier in einem vollen Raum. Wollte ich einfach mal so weitergeben. Ich kann das selber nicht beurteilen. Ich habe das ganz deutlich, klar und deutlich in meinem Sinn gehabt und das wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen. Ja, kommen wir zur Sache. Das Thema, das uns in letzter Zeit immer mal wieder beschäftigt hat und von verschiedenen Predigern auch immer wieder gepredigt oder zumindest gestreift worden ist, lautet in Christus Jesus sein. Und es gibt mindestens 2 Gründe, warum das zurzeit immer wieder Thema ist. Erstens, wir merken mit einem Mal, dass diese Worte in der Heiligen Schrift immer wieder auftauchen. In verschiedenen Zusammenhängen, aus verschiedenen Blickwinkeln, zu verschiedenen Anlässen und manchmal auch, wenn wir gar nicht damit rechnen. Aber immer sind diese Worte in Christus Jesus sein von entscheidender Bedeutung für unseren Glauben und erklären uns staunenden Menschen, die wir diese Aussagen vielleicht schon 100-mal gelesen haben, sie erklären uns die fundamentalen Aussagen und Zusammenhänge des Wortes Gottes und beschreiben meist die Beziehung der Menschen und besonders die Beziehung der Christen zu ihrem Gott. Und um es mal für uns hier zu sagen, es betrifft für uns ganz konkret unsere Beziehung als Kinder Gottes zu unserem Vater im Himmel, zu unserem Gott. Das geht jeden persönlich an, unsere Beziehung zu unserem Gott und wie er sich uns zu erkennen gibt, nämlich als liebender Vater, der sich wem offenbart? Nun, seinen Kindern. Der Vater meint es gut mit seinen Kindern und offenbart sich in seinem Wort in der Heiligen Schrift. Und schon allein diese Tatsache ist bemerkenswert und die Unterschiede sind mehr als gravierend. Den meisten Menschen da draußen fällt dieser Unterschied gar nicht groß auf. Und viele interessiert das auch gar nicht. Viele wissen gar nicht viel über Gott. Und sogar hier im christlichen Deutschland wissen sehr viele Menschen gar nichts über den Sohn Gottes, unseren Herrn Jesus. Das ist tragisch. Ihr Lieben, in höchstem Maße tragisch. Jesus nicht zu kennen, ist eine Tragödie, eine ganz persönliche Tragödie. Und wir werden es gleich auch noch aus dem Text hören. Denn natürlich, die Aussage Jesu gilt unvermittelt auch heute. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir haben es heute schon mal gehört. Ich bin der Weg, sagt Jesus, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und zweitens, ganz offensichtlich gibt uns der Heilige Geist gerade jetzt immer wieder diese Textstellen und Zusammenhänge in unseren Gedanken vor. Und zwar nicht nur mir, sondern auch anderen predigenden Brüdern. Das ist für mich bemerkenswert. Und das sollte uns für genau dieses Thema sensibilisieren. Wir sollten aufmerken, denn ganz sicher passiert das nicht ohne Grund. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst und ob es euch hier in letzter Konsequenz auch bewusst ist, was das eigentlich heißt, in Christus Jesus zu sein. Ich will euch mal was erzählen, ist nicht zum Weitergeben, nur so hier für uns. Als meine Frau und ich die ersten beiden Male hier zu euch gekommen sind, da bemerkte meine Frau auf der Rückfahrt im Auto so ganz nebenbei, ich weiß nicht, was es ist, aber in der Gemeinde in Laumburg, da herrscht ein guter Geist. Meine Frau trifft mit ihren Aussagen über Erkenntnisse oder Umstände, über die ich selbst manchmal stundenlang oder tagelang nachdenken, das trifft sie oftmals ganz präzise, genau wie den berühmten Nagel auf den Kopf mit ein, zwei Worten. Und das ist einer der Gründe, warum ich sie liebe. Zu dieser Erkenntnis war auch ich schon gekommen. Laumburg, eine geisterfüllte Gemeinde, wiedergeborene Christen, die ein Leben im Heiligen Geist Gottes führen. Die Liebe Gottes ist hier bei euch tatsächlich zu spüren. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin als Prediger sehr weit rumgekommen in Schleswig-Holstein und in Hamburg. Wir haben das immer als angenehm empfunden, hierher zu kommen. Und ich habe mir gedacht, wow, eine Gemeinde, die in Christus Jesus ist. Und die Frage, wissen Sie das eigentlich und ist es Ihnen bewusst oder ist es bei Ihnen ganz normal, so normal, dass sich schon niemand mehr Gedanken darüber macht? Und die nächste Frage war, wie wichtig und entscheidend ist diese Tatsache für die Menschen um die Gemeinde herum? Ist es wichtig für die Menschen in Laumburg zu erleben, was es heißt, in Christus Jesus zu sein? Oder kann es ihnen ganz egal sein? Sie haben vielleicht von Gott schon gehört, finden das auch nicht besonders aufregend, denn dieser Gott, von dem sie gehört haben, ist Lichtjahre von ihnen entfernt. Andere Menschen haben andere Götter oder machen sich selbst welche. Und wenn man eine gute Portion Einbildungskraft hat, dann hilft das ja auch erstmal eine ganze Weile weiter. Aber was passiert, wenn es dann mal im Leben etwas dicker kommt und Sie feststellen müssen, dass Ihr Gott mucksmäuschenstill ist und zu dem Problem auch noch ein größeres Gefühl der Verlassenheit auf diese Menschen zukommt. Was, wenn sie nach menschlichen Aussagen von allen guten Geistern verlassen sind, kein Gott mehr weit und breit der Trost spenden könnte, niemand, der sie entlasten könnte, ja, was dann? Wäre es in diesem Fall nicht wichtig, den Namen Jesus wenigstens schon mal gehört zu haben? Noch besser, jemanden zu kennen, der diesen Jesus kennt und vielleicht auch schon mal persönlich erlebt hat? Was hatten die dort in der Gemeinde erzählt? Jesus wäre der Sohn Gottes? Haben Götter dann Söhne? Ja, zweifelsohne, denn das hat man ja auch schon mal gehört. Griechische Götter haben Söhne, auch germanische Götter haben Söhne. Und der Gott der Christen könnte tatsächlich auch einen Sohn haben. Aber was hilft mir das? Ich will euch heute eine Geschichte vorlesen, ihr Lieben, wie Menschen ganz persönlich diesen Jesus kennengelernt haben und wie sie damit umgegangen sind. Seid gespannt. Die Auflösung wird uns erlöster Schar hier, vielleicht sogar unsere Erlösung hier und heute, noch deutlicher vor Augen stellen und ich hoffe, zum Besseren dienen. Und das ist ja auch das Ziel der frohen Botschaft des Neuen Testaments aus der Heiligen Schrift. Kleine Anmerkung mal so nebenbei. Ja, tatsächlich, das Buch der Bücher, diese Beschreibung der Welt für unsere Bibel, ist schon eine böse Verallgemeinerung, die den Kern der Wahrheit in keinster Weise trifft. Es gibt unzählige Bücher, ich habe sowas gehört, als wenn hier nächsten Samstag so eine Büchervorstellung oder Bücherstände sein sollen. Es gibt unzählige Bücher, Bücher zur Unterhaltung, Romane also, auch Bücher als Ratgeber, Bücher als Lebenshilfe. Wir wiedergeborenen, geisterfüllten Christen, wir lesen aus der Heiligen Schrift. Und wenn uns das vielleicht, auch wenn uns das vielleicht nicht gerade immer bewusst ist, Frage, vielleicht sollten wir die alte Bezeichnung Heilige Schrift wieder aufnehmen, um schon im Ansatz darüber klar zu werden, womit wir es eigentlich in Wirklichkeit, in der Wahrheit zu tun haben. Ich frage für einen Freund. Genug der Vorrede, kommen wir zur Sache. Ich lese von einer persönlichen Katastrophe für eine Vielzahl von Menschen und das, obwohl sie persönlich Jesus Christus, den Gottessohn, kennengelernt haben. Ich lese aus Johannesevangelium 6,6, ja tatsächlich, Kapitel 6, Vers 66. Ich würde noch einmal bitten, wenn mir irgendjemand einen kleinen Schluck Wasser geben könnte, dann ich merke, dass meine Stimme ein bisschen belegt ist. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Donnerwetter, oder wie die Rheinländer sagen, boy, da hatte nicht irgendein Prediger, kein Apostel und auch kein Prophet zu den Jüngern Jesu gesprochen, sondern der Chef selbst, Jesus. Mit der Folge, ich danke dir vielmals. Mit der Folge, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Was hatte unser Herr Jesus denn so Schlimmes gesagt, dass sich nicht irgendwelche Leute und Zuhörer, sondern tatsächlich viele seiner Jünger abgewandt haben und fortgingen? Lasst uns der Sache auf den Grund gehen. Ich erzähle es euch der Einfachheit halber, teils mit eigenen Worten, teils mit biblischen Zitaten. Der Kontext war folgender, der Zusammenhang war folgender. Es geht an dieser Stelle im Johannesevangelium um Nahrung. Es geht im eigentlichen Sinne um Brot, und zwar um ein besonderes Brot. Es ging damit los, dass Jesus den Leuten, darunter auch seinen Jüngern, gesagt hatte, dass deren Väter beim Auszug aus Ägypten während der Wüstenwanderung durch das Manna versorgt worden ist, wie es schon in dem Psalm steht, und Jesus zitiert das wörtlich, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Psalm 79. Und Jesus hatte betont, dass es keinesfalls Mose gewesen ist, der ihnen das Manna gegeben hat, sondern das Brot der Israeliten in der Wüste kam von Gott. Nicht von Mose, sondern, so Jesus wörtlich, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und wenn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt Leben. Wir merken uns, Gottes Brot, das vom Himmel kommt, bringt das Leben. Und mit dieser Aussage schlägt Jesus einen ganz weiten Bogen von der Vergangenheit, also dem Auszug aus Ägypten, bis hin in die Neuzeit, die Zeit Jesu, und zeigt ihnen, dass alle, sowohl damals wie auch heute, vom Vater im Himmel versorgt werden, und zwar von seinem Vater. Und Jesus sagt in diesem Zusammenhang sogar wörtlich, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und dann gab ein Wort das andere, wie es halt immer so geht, und schon fingen die Ersten an zu murren. Wie kann der sagen, dass er das Brot ist, das vom Himmel gekommen ist? Das ist doch der Jesus, dessen Eltern wir kennen, das ist doch der Sohn von Josef. Wie kann der sowas sagen? Aber Jesus bleibt dabei. Ich bin das Brot des Lebens. Und Jesus versucht ihnen den fundamentalen Unterschied zu erklären zwischen damals und heute. Hört man hin, das ist hochinteressant. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Ich bin das Brot des Lebens. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Wir lesen mal weiter jetzt den Text ab Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum diente. Und nun kommt eine Aussage, die damals wie heute hochaktuell ist, und die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Und ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, was heute unser Thema sein soll, nämlich in Christus Jesus sein. Unter diesen Gesichtspunkten ist die Aussage von damals auch für uns von heute zu sehen. Denn es geht weiter mit Vers 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist so wichtig, dass ich es nochmal wiederholen möchte. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das war die Erklärung für die Menschen und die Jünger damals, damit sie seine Worte ins rechte Verhältnis stellen und beurteilen konnten. Das hat den Menschen damals so gar nicht behagt, denn Fleisch und Blut, das stand seit den mosaischen Gesetzen für die Juden, auch zu der Zeit Jesu, in einem ganz besonderen Fokus. Blut galt schon damals als Quelle und Sitz des Lebens. Und da Gott bei den Juden zu allen Zeiten sehr wohl als Schöpfer, als Lebensspender angesehen und verehrt worden ist, gehört nach biblischem Glauben für die Juden alles Blut ihm und darf von Menschen keineswegs gegessen oder getrunken werden. Und deshalb fingen nun einige an zu murren und meinten sogar, dass sie damit im Recht wären. Und einige begannen sich darüber aufzuregen. Und so fragte Jesus sie ganz einfach, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren, dahin, wo er zuvor war? Seht ihr, ihr Leben, und das ist das, was wir den Menschen von damals voraus haben. Diese hatten Jesu Himmelfahrt natürlich noch nicht erlebt und auch nicht gesehen. Wir sind da heute schon wesentlich privilegierter. Wir haben die Augenzeugenberichte von Christi Himmelfahrt aus der Heiligen Schrift vorliegen. Und das ist auch der Grund, warum wir jedes Jahr Christi Himmelfahrt feiern. 40 Tage nach Ostern, 40 Tage nach seiner Auferstehung. Und wir heute haben ganz andere Voraussetzungen, Jesu Worte in der Predigt zu hören, in uns aufzunehmen und zu glauben. Zu glauben nicht mit einem menschlichen Glauben, sondern mit einem biblischen, einem geistlichen Glauben, mit einem Glauben, der uns als Gabe des Heiligen Geistes geschenkt worden ist. Auch das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen der Welt um uns herum und uns und auch der Unterschied zu damals und heute. Und deshalb betont unser Herr Jesus in diesem Zusammenhang in seinen Worten im Johannesevangelium immer noch Kapitel 6 im Vers 63 auch nochmal: Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Diese Worte, die er hier selbst beschreibt, diese Worte, die er auch und gerade zu uns geredet hat, sind Geist und Leben. Und deshalb komme ich gerne nochmal auf die zentrale Aussage Jesu zurück. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und da sind wir nun wieder bei unserem Hauptthema, das uns seit Monaten immer mal wieder beschäftigt und das uns vor unserem inneren Auge immer größer und bedeutungsschwerer werden wird. In Christus Jesus sein und in Christus Jesus bleiben. Und begreifen wir, wie inhaltsschwer diese Worte Jesu sind und wie fundamental die Bedeutung dieser Aussage für unser eigenes, ganz persönliches Leben ist? Erkennen wir die Wechselwirkung, die in diesem Wort ganz einfach beschrieben wird? Wenn wir in Christus Jesus sind, dann ist er in uns. Das sagt Jesus. Und viele fragen sich immer noch, wie das denn ganz praktisch gehen soll, in Christus Jesus zu sein. Viele denken sich da was aus. in Christus Jesus zu sein und zu erleben, wie er dann in mir ist. Und dass das passiert, denn das fällt nicht vom Himmel wie einst das Manna und die Wachteln in der Wüste, damit das passieren kann, benötigt es eine einfache Willenserklärung unsererseits. Ja, ich will. Ich habe geglaubt und erkannt, dass du, Jesus, der Heilige Gottes bist. Du bist Gottes Sohn und ich nehme dich im Glauben an und übergebe dir mein Leben. Das oder so ähnlich haben wir es alle bei unserer ganz persönlichen Bekehrung zu Jesus Christus erleben dürfen. Das war unsere Willenserklärung, unser Wunsch und freier Wille. Unser Ja, ich will. Ich nehme dein Opfer für meine Erlösung in vollem Umfang und mit allen daraus resultierenden Konsequenzen und Folgen an. Und ich gehöre dir und möchte ab jetzt Herr zu dir sagen. Und das ist eine folgenschwere Entscheidung. Unser Geist wird nämlich in dem Moment von Neuem geboren. Wir werden augenblicklich mit dem Heiligen Geist versiegelt und damit als Eigentum Jesu bis zu seiner Wiederkunft verwahrt. Die Heilige Schrift beschreibt diesen Erlösungsprozess an vielen, vielen Stellen mit allen daraus folgenden absolut positiven Folgen für unser neues Leben in Christus Jesus. Ja, in Christus Jesus, in unserem Erlöser Christus Jesus. Wir lesen im 2. Korintherbrief: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. In Christus Jesus, ist jemand in Christus Jesus, steht hier, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ob die Juden damals, als sie von Jesus unterrichtet worden sind, erahnt haben, was ihnen entgangen ist, als sie ihn murrend und voller Zorn verlassen haben? Das war vielleicht die Katastrophe ihres Lebens, wenn sie nicht vielleicht später noch einmal vor die Wahl der Entscheidung gestellt worden sind. Aber kommen wir zurück zu uns und auch zu unserem Leben. Natürlich war unsere Bekehrung aus freien Stücken heraus der Beginn eines Neuanfangs. Das ist glasklar und unbestritten und das haben viele auch ganz persönlich so erlebt. Aber das war noch lange nicht alles. Denn das Leben ging und geht ja weiter. Und schon kurze Zeit später mussten wohl jeder irgendwann einmal die Erfahrung machen, tja, neues Leben ist ja gut und schön, aber ganz plötzlich stehen die alten Sünden und Probleme mit einmal wieder vor mir und grinsen mich an. Und der Satan steht dahinter und fragt, ha, neues Leben, du eine neue Kreatur, da kann ich ja nur lachen. Guck dich doch an, schau auf deine Schwäche, schau auf deine Versagensängste. Es ist alles wie vorher beim Alten und du bist auch der Alte geblieben. Und dann steht ganz klar die Frage im Raume, wem willst du glauben? Und das fragt sich erstmal die Seele im Menschen mit dem weltlichen Glauben. Aber dann kommt der fliegende Wechsel von der Seele zum Geist. Denn die alte Seele hat bei der Bekehrung einen neuen Vorgesetzten bekommen, nämlich unseren wiedergeborenen Geist. Und spätestens dann wird einem klar, okay, ich will ja glauben, was Jesus gesagt hat, aber alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche meinen ganz persönlichen Jesus jeden Tag aufs Neue und immer wieder und ohne ihn ist alles furchtbar schwer, denn dann muss ich Glauben entwickeln mit meiner Seele und nicht den Glauben, den ich als Geschenk von Gott bei meiner Wiedergeburt erhalten habe, den Glauben im Geiste. Und dann ist die entscheidende Frage, bin ich in Christus Jesus und wenn nicht, wie komme ich denn da ganz praktisch hin? Und noch besser, wenn ich in Christus Jesus bin, Wie kommt dann Christus in mich hinein, um für mich zu kämpfen? Und als geisterfüllte Menschen wissen wir ja, oder sollten wir wissen, dass unser Kampf auf der Erde mit unserer eigenen Kraft beendet ist. Und wir ein Leben im Glauben führen können und sollen, ein Leben im Geiste. Denn wie steht es schon im Alten Testament bei Habakuk, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und dafür steht uns der Heilige Geist zur Seite und führt uns in alle Wahrheiten ein, die wir benötigen, dieses neue Leben im Glauben zu gestalten und zu führen. Das Zauberwort heißt dazu Gehorsam aus Glauben, aus dem Römerbrief. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Aber das führt uns nun zu der Stelle in der Heiligen Schrift zurück, die wir ja heute schon mehrfach gehört haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist doch eigentlich glasklar, ihr Lieben, oder nicht? Ja, natürlich, dass wir das Abendmahl einnehmen dürfen und sollen. Das ist uns Christen schon klar. Die Frage ist doch aber, sind wir uns der Tragweite dieser Feier auch wirklich bewusst? Das Abendmahl, auch Herrenmahl genannt, sind wir uns eigentlich bewusst, was wir da für ein kostbares Bekenntnismahl für uns ganz persönlich haben? Und feiern wir es immer noch dem Anlass angemessen oder ist es schon lange zu einem Ritual geworden, dem einen ausgesprochen wichtig und eben auch heilig, dem anderen eher eine Gewohnheit, weil es ja schon immer so war. Schnell, schnell, die Predigt war eh schon zu lang, der Lobpreis und die Gebete wieder so umfangreich und nun auch noch das Abendmahl. Ist mir schon wichtig, aber nun mal schnell, ich muss gleich los. Oder erfasse ich es als das, was es ursprünglich mal war, das Abendmahl als Gabe Gottes, um uns im Glauben zu stärken, um unsere besondere Stellung in Christus Jesus bewusst zu sein und zu werden und uns damit etwas zu schenken, das die Welt nicht empfangen kann, nämlich die innige Gemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn und Gottes Sohn, die innige Gemeinschaft, die unsere eigentliche Bestimmung als Geschöpfe des Schöpfers gewesen sind und bis zum heutigen Tag auch immer noch sind. Mit dem Verspeisen seines Fleisches, das er für uns geopfert hat, und dem Trinken seines Blutes, das er für uns vergossen hat. Mit dieser Tat, die wir aus unserem biblischen Glauben heraus immer wieder feiern, erleben wir es immer wieder neu, dass wir in Christus Jesus sind und wie Jesus es uns selbst gesagt hat, er damit auch in uns ist. Denn wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und das, ihr Lieben, fällt mal wieder unter den Begriff Evangelium praktisch. Mit diesen einfachen Worten, die Jesus seinerzeit ausgesprochen hat, sind nämlich in der frohen Botschaft, dem Evangelium Gottes für seine Kinder, so viele Verheißungen verbunden, so viele Gaben und Geschenke versteckt, so viele konkrete Erlösungstatsachen verankert, dass es schade ist, dass so wenig Menschen sich mit diesen Tatsachen beschäftigen mögen. Und auch viele Christen haben das gelesen, einmal, dreimal, fünfmal, immer wieder und denken sich nichts dabei. Und das Leben im Glauben, das Leben im Geiste, das Leben in Christus Jesus bringt so viele neue Erkenntnisse, die der Heilige Geist ganz fest in unseren Herzen verankert. Und weil die Liebe Gottes, unseres Vaters, genau dort seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat, findet das Wort Gottes, das nämlich Jesus Christus persönlich ist, den guten Nährboden, um Wurzeln zu schlagen und zu wachsen und sich dort einzunisten. Und dann sind wir im Besitz der Wahrheiten, die die Welt nicht kennt, die wir bis dahin auch nicht kannten, die nur Jesus Christus in uns darstellen kann. Und das tut er dann auch, weil er in uns ist, wenn wir in ihm sind. Und irgendwann merken wir dann ganz erstaunt, dass nicht nur wir in Christus Jesus sind, sondern dass auch Christus Jesus in uns ist. Ja, und woran merken wir das? Nun, wir merken irgendwann ganz sanft in uns die Erfahrung, dass unser Leben plötzlich leichter geworden ist. Das ist dann auch kein Wunder, weil Jesus ja das Leben in Person ist. Das macht sich bemerkbar durch mehr Frieden, durch mehr innere Ruhe und die Sehnsucht, mehr Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel haben zu wollen. Viele Fragen beantworten sich dann schon von selbst. Und irgendwann merkt man dann auch, dass der Hang zu sündigen einfach nicht mehr da ist. Wo man auch als wiedergeborener Christ immer wieder noch in Versuchung gekommen ist und vielleicht auch der eine oder anderen Versuchung nachgegeben hat, was dazu geführt hat, dass wir doch wieder gesündigt haben oder gar in Sünde gefallen sind, das ist mit einem Male nicht mehr da. Was uns vorher so unheimlich viel Kraft gekostet hat, den Sünden zu widerstehen, das hat sich mit einem Male fast völlig von allein erledigt. Ohne die zermürbenden Kämpfe und ohne die meist folgenschweren, beschämenden Niederlagen. Es ist alles anders geworden, es ist alles neu geworden. Tatsächlich, aus der Pflicht ist ganz leicht und sanft eine Kür geworden. Und das macht dann auch noch Spaß und bringt Zufriedenheit mit sich, in Christus Jesus zu sein. Und die Wahrheit, die auch einen Namen hat, die nämlich auch Jesus Christus heißt, diese Wahrheit werden wir dann erkennen und die erkannte Wahrheit wird uns frei machen. Das passiert nicht auf einen Schlag. Das ist ein Prozess, den wir erleben werden alle, wenn wir in Christus Jesus sind. Eigentlich haben wir dann nur Jesus Christus wirklich kennengelernt, aber das ist die Initialzündung von allem. Genau das ist der Königsweg. Und wir werden uns im Nachhinein darüber wundern, wie schwer wir es uns vorher selbst gemacht haben, alles aus eigener Kraft zu schaffen und wie leicht und wie sanft der Weg Gottes für uns ist. Man beschäftigt sich dann plötzlich mit Begriffen wie Herrlichkeit, Lobpreis, Güte, Gnade, Barmherzigkeit und Freude. Und das ist der Zustand, der Veränderung bringt und ein Kennzeichen davon ist, dass wir in Christus Jesus sind und er in uns ist. Und auch wenn der eine oder andere jetzt murrt, und vielleicht auch ein bisschen unruhig wird und überlegt, wegzugehen. Ich würde mir wünschen, und ich möchte euch das heute zur Diskussion stellen, unsere Abendmahlfeiern in Zukunft wieder zu richtigen Feiern werden zu lassen. Gefüllt mit Lobpreis Gottes und Dankbarkeit, was unser Herr Jesus alles für uns getan hat, und in dem Bewusstsein zu wachsen, was uns eigentlich so fundamental von anderen Menschen unterscheidet, vielleicht sogar von anderen Christen unterscheidet, nämlich in Christus Jesus zu sein und er in uns. Dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen, was sage ich denn meinem Nächsten, wenn er mich nach Jesus fragt oder nach Gott, weil er in dir ist. In Christus Jesus zu sein bedeutet, dass Christus in uns ist. Ich weiß, dass es einige gibt, die sich das auch wünschen. Und reden wir doch mal drüber, ganz entspannt und ruhig auch ergebnisoffen. Wie sagt uns die Bibel, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber der Ratschluss Gottes geschieht. Und weil wir ja mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen stehen, möchte ich euch, ihr Lieben, ein kleines Beispiel aus der Praxis geben. Aus unserer Bibelstunde, die wir in Lübeck immer haben, aus Römer 6. Aus Römer 8 haben wir nämlich schon gehört, und das sollte unser tägliches Brot sein, um durch viele Schwierigkeiten des Tages hindurchzukommen und uns auf die richtige Seite zu stellen, nämlich auf die Seite Jesu. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Da haben wir es schon wieder. So gibt es nun keine Verdammnis mehr. Für wem? Für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8. Das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Selbst wenn unser Herz oder unsere Seele uns verklagen, weil wir wieder mal gestrauchelt sind, vielleicht am Anfang auch noch mal lieblos waren oder irgendein anderes Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, was ja der Normalfall ist. Wir sind ja Menschen und sind menschlich. So dürfen wir doch damit rechnen und unser Leben dadurch erträglicher machen, dass bei allen Problemen zumindest keine Selbstverurteilung mehr stattfinden muss. Denn so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Aber es kommt noch besser. Und viele, die immer fragen, was kann ich denn tun, um als erlöster Mensch und teuer erkaufter Nachfolger Jesu meine Pflicht zu tun? Wie kann ich denn ganz konkret das Joch Jesu auf mich nehmen und ihm im Glauben und damit im Geiste nachfolgen? Das steht in Römer 6, 11. So auch ihr. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Lebt Gott in Christus Jesus. Das ist die Aufforderung des Paulus an die Römer, an alle wiedergeborenen Christen, denn das waren die Christen in der Gemeinde in Rom, aber damit auch für uns. Allein das ist schon ein Grund, ohne Angst, mit Freude zum Abendmahl zu gehen und damit zu erleben, wie wir immer mehr und immer öfter in Christus Jesus sind und er damit in uns. Um miteinander vor und nach und beim Abendmahl darüber zu sprechen, was für Verheißungen damit verbunden sind und uns darüber auszutauschen, wie weit diese Verheißungen schon in uns zu spüren sind. Und bevor ich zum Ende komme, noch ein Wort aus dem Römerbrief, das wir wohl alle kennen oder zu kennen glauben. Ich bin immer noch im Kapitel 6, jetzt Vers 23. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Das kennen wir alle, oder? Traurig, aber wahr. Das ist die Wahrheit. Kennt jeder und weiß jeder. Der Sünde Sold ist der Tod. Aber dieses Wort geht noch weiter und das wird auch oft überlesen. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist die Gabe Gottes in Christus Jesus für uns, das ewige Leben. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Gehen wir an den Anfang der heutigen Predigt zurück und schauen wir, wie die Sache damals ausgegangen ist. Wir erinnern uns nach dem Reden Jesu über sein Essen, über das Essen seines Fleisches und das Trinken seines Blutes, wandten sich ihm viele Jünger von ihm ab und viele seiner Jünger gingen hinfort nicht mehr mit ihm mit. Ja, tatsächlich. Ich hatte in meiner Ausarbeit zuerst geschrieben, einige Jünger wandten sich von ihm ab. Bei der Überprüfung und beim Überarbeiten des Textes musste ich mich korrigieren, denn da steht tatsächlich, viele Jünger wandten sich von ihm ab. Traurig. Aber das geht weiter. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Und da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Liebe Geschwister, ich nehme es an und ich hoffe es, dass wir alle mit dieser Aussage übereinstimmen und sie jederzeit auch so beantworten können und beantworten würden. Aber dann lasst uns in Zukunft diese Tatsache auch richtig würdigen und mit großer Ernsthaftigkeit leben und an andere weitergeben. Jesus ist der Heilige Gottes. Jesus ist Gottes Sohn, der Sohn unseres Vaters im Himmel. Jesus ist Gott. Das ist fundamental wichtig. Für wen? Nun, für die Menschen da draußen in Lauenburg und Umgebung. Jesus, der Heilige Gottes. Jesus ist Gottes Sohn, der Sohn unseres Vaters im Himmel. Jesus ist Gott. Und das Besondere für uns daran ist, er kennt mich. Er kennt dich. Und ich kenne ihn. Ihr kennt ihn. Und das äußert sich wie? Nun, ich bin in Christus Jesus. Und Christus Jesus ist in mir, wie die Schrift es sagt. Und zur Beruhigung für die, die denken, dass ihnen damit eine neue oder eine zusätzliche Last auferlegt wird, die sie vielleicht nicht auch noch nachtragen könnten. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wem das immer noch zu viel ist, der halt es doch einfach mit dem Apostel Paulus. Und diese Worte, ihr Lieben, nehme ich auch für mich in Anspruch. Nicht, dass ich schon ergriffen habe, sagt er im Philipperbrief, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jag ihm aber nach, obwohl ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Da ist sie wieder, die Wechselwirkung. Ich bin in Christus Jesus. Jesus Christus ist damit auch in mir. Und obwohl ich es schon ergriffen habe, dann deswegen, weil Christus Jesus mich ergriffen hat. Das sagt uns der Apostel Paulus im Philipperbrief. Und ich kann dazu nur sagen, Amen. So ist es, so soll es sein. Amen.